Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Alexandra Gerlach.
Willkommen zu diesem Forum Frauenkirche aus dem Herzen der Stadt. Wir freuen uns, dass Sie heute den Weg in die Kirche gefunden haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir ein sehr interessantes Podium versammeln konnten zu diesem Thema: Zersetzt das Netz, die Demokratie. Wir alle hätten wahrscheinlich ganz schön in die Röhre geguckt, wenn wir während der Pandemie das Internet nicht gehabt hätten. Was hat uns das alles an positiven Kontakten ermöglicht, an Vernetzung, an Videocalls, an Konferenzen, wenn jeder einsam zu Hause saß? Viele, viele Möglichkeiten haben sich ergeben. Wir konnten Filme gucken, obwohl die Kinos geschlossen waren, Musik hören, obwohl die Clubs zu hatten, um nur einige Beispiele zu nennen. Es haben sich viele neue Formate gebildet, die Gemeinschaft gebildet haben in dieser Zeit der Vereinsamung und der Vereinzelung durch die Pandemie. Und analog erleben wir gerade es sehr ambivalent im Ukraine-Krieg, wo das Internet und die sozialen Medien manchmal zum letzten Informationskanal für bedrängte Menschen in der Ukraine werden oder auch in Russland, wo die Zivilgesellschaft inzwischen weitgehend abgeschnitten ist von unabhängigen Quellen. Das sind die positiven Aspekte. Die negativen kennen wir natürlich inzwischen auch. Das hässliche Gesicht des Internets, der sozialen Medien, die, als sie für uns alle zugänglich wurden vor 30 Jahren, als urdemokratisches Medium eingeschätzt wurden. Was ist da eigentlich passiert und was macht das mit uns? Das wollen wir jetzt diskutieren. Und ich möchte Ihnen gerne meine Gäste vorstellen. Auf dem Podium sitzt Wiebke Jahin-Schwarzweller. Sie ist Bürgermeisterin der Stadt Zossen in Brandenburg. Sie ist FDP-Politikerin und hat auch so ihre Erfahrungen gemacht mit dem sozialen Netz. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke, dass ich heute hier sein darf.
Wir freuen uns. An Ihrer Seite sitzt Jörg Müller. Er ist Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Annalena von Hodenberg ist hier zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation HateAid. Sie ist eigentlich gelernte Fernsehjournalistin und engagiert sich aber jetzt sehr in der Arbeit für Menschen, die im Netz bedroht werden, die selber nicht wissen, wie sie sich wehren sollen. Herzlich willkommen hier auf der Bühne in der Frauenkirche. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank, es freut mich sehr.
Und last not least, Dr. Stefan Ulrich, er ist Leiter der Forschungsgruppe Verantwortung und das Internet der Dinge am Weizenbaum-Institut der Technischen Universität Berlin. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, dann steigen wir doch gleich ein in die Runde und ich fange mal mit der Bürgermeisterin an. Frau Jahin-Schwarzweller, können Sie sich eigentlich noch ein Leben ohne Internet vorstellen?
Ja, ich kann mir ein Leben ohne Internet vorstellen. Das war ja beispielsweise zu meiner Jugendzeit nicht alltäglich. Ich weiß, es war 1996, als ich meine erste E-Mail aus den USA zu uns damals nach Neustadt-Dosse an die Gesamtschule geschickt habe. Auch in meinem Urlaub oder beziehungsweise wenn man da mal Freizeit hat, dann verzichtet man heutzutage wirklich, oder ich zumindest, sehr, sehr gerne auf das Internet. Ja, deshalb kann ich mir ein Leben ohne Internet schon vorstellen, wenn man aber auch weiterhin gewillt ist, dass man Medien wie solide Zeitungen, wie solide Berichterstattung von entsprechenden Fernsehkanälen auch weiter nutzt. Und wenn diese Medien aber immer weiter in den Schatten gerückt werden und man einfach dann auch keine guten Informationsquellen mehr hat, dann ist man natürlich auf das Internet angewiesen.
Ja. Frau von Hodenberg, ein Leben ohne Internet denkbar oder nicht?
Ich glaube, dass wir sozusagen in einem Zustand sind, wo das faktisch einfach nicht mehr denkbar ist. Also ich sehe das, also ich muss mich meiner Vorgängerin ein bisschen anschließen. Ich mache im Urlaub auch gerne einfach Pause von dieser Schnelligkeit, von den sozialen Medien, von der Digitalisierung, von der ich manchmal Angst, also das Gefühl habe, dass es mich auch treibt und stresst. Aber ich glaube, dass wir de facto das Medium ist, was wir jetzt in unseren Alltag so integriert haben, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, es ist wichtiger, nach vorne zu gucken und zu überlegen, wie wir das jetzt gestalten, sodass wir alle gut damit leben können.
Mhm. Herr Dr. Ulrich, wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Ich habe es vor kurzem tatsächlich versucht, weil meine Tochter langsam in das Alter kommt, wo sie gerne ein Smartphone möchte und ich selber besitze keins und will ihr auch beibringen, dass man Informationen auch ohne Internet kriegen kann. Wir haben noch diese 24-bändige Brockhaus-Lexika zu Hause und noch mit 2 Bänden Ergänzung, weil plötzlich sich Länder geändert haben, während das gedruckt wurde. Und diese Informationen wieder von Hand raussuchen, ist furchtbar mühselig. Also ich glaube, es ist möglich, aber wir haben uns an diese Bequemlichkeit gewöhnt. Ich glaube, wir wollen das gar nicht mehr anders.
Mhm. Herr Müller, wie sieht denn das bei Ihnen aus? In Ihrer Arbeit, ginge das ohne Internet?
In der Arbeit, die wir zu verrichten haben, ohne Internet geht es nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich mir eine Welt ohne Internet wünschen sollte. Ich glaube, der Begriff, der da gefehlt hat, aus meiner Sicht, ist die Frage permanentes Internet. Braucht man ständig? Ich brauche mich nicht fragen, ob ich mir eine Welt ohne Internet vorstellen kann, weil ich habe die Welt ja ohne Internet noch erlebt. Ich bin aus der Generation, die ohne Internet klargekommen ist. Die Zeit dreht sich aber nicht zurück. Wenn Sie 1924 jemand gefragt hätten, ob er sich ein Leben ohne Radio vorstellen kann, dann gab es die Diskussion damals vielleicht auch. Heute würde die Frage sich keiner mehr stellen. Ich glaube, wir leben gut mit dem Internet. Wir reden ja zum Glück gleich am Anfang mal über die positiven Dinge. Nein, ein Leben ohne Internet kann ich mir nicht vorstellen, mehr in der Zukunft jedenfalls und für unseren Berufsstand schon gar nicht. Auch im Positiven.
Wenn wir das jetzt noch ein bisschen zuspitzen, das Netz an sich ist ein Riesenapparat, mit dem wir unheimlich viel Recherche machen können, Musik hören können. Ich habe es eingangs schon gesagt, ein großer Bereich der großen Möglichkeiten. Ich würde gerne den Blick verengen auf die sozialen Medien, auf die sogenannten, und möchte darauf auch heute den Fokus in der Diskussion legen. Wenn Sie als Verfassungsschützer auf die sozialen Medien schauen und wie die sich entwickelt haben in der letzten Zeit, haben Sie da große Sorgen?
Ich habe gar nicht die großen Sorgen, was das Internet und die Entwicklung anbelangt, sondern die Nutzung des Internets. Mir geht es darum, dass das Internet natürlich ein Medium sein kann, was wie eine Radikalisierungsmaschine, so wird es ja genannt, auch wirken kann. Aber das ist ja nicht das Netz. Es sind ja die Akteure im Netz. Und das ist natürlich der Umgang mit den Informationen, der Umgang mit Verhalten. Und ich bin ganz gespannt über die Frage, wir reden mal über eine Ethik im Netz. Die hat sich, glaube ich, noch nicht entwickeln können in der Form, in der wir sie brauchen. Aber tatsächlich ist es so, das Potenzial bietet das Internet, wenn man gezielt und auch strukturiert Extremisten die Chance gibt, diese Plattform zu nutzen, sind sie in der Lage, eine Radikalisierungsmaschine daraus zu machen.
Ohne dass die Behörden eingreifen können?
Ich finde, die Behörden sollten eingreifen können.
Das werden wir nachher noch vertiefen. Frau von Hodenberg, Sie haben gerade ein Zeichen gegeben.
Genau, weil ich nämlich das gerne ergänzen würde oder zumindest nicht wirklich widersprechen, aber zumindest ergänzen würde, genau. Ich würde nicht sagen, dass es nur die Akteure sind und hier ist das Netz oder hier sind die sozialen Medien und hier sind die Akteure, sondern und ich glaube, das ist das, was wir auch immer wieder, auch Big Tech, die großen Plattformen versuchen zu vermitteln. Wir sind eigentlich nur der Marktplatz, wo die Dinge passieren. Aber das sind sie ja eben nicht. Sie sind ja nicht neutral. Sie haben Algorithmen, sie verstärken bestimmte Inhalte, was sich dann wiederum die Akteure zunutze machen. Aber es gibt ja sozusagen auch etwas, was in den sozialen Netzwerken angelegt ist, was eben auch Radikalisierung und Spaltung eben vorantreibt. Deswegen so unschuldig sind die dann eben auch doch nicht.
Verengen wir noch mal den Blick auf die Kommunalpolitik. Ja. Ich habe hier eine kleine Umfrage mitgebracht aus dem Jahr 2021. Da gab es im Auftrag der Körber-Stiftung eine repräsentative Forsa-Umfrage. Und da wurden 1600 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt, ob sie Beleidigungen, Drohungen oder tätliche Angriffe erfahren haben. Und 57% haben das bejaht. So, jetzt haben wir ja eine Bürgermeisterin hier bei uns in der Runde. Was haben Sie erlebt, Frau Shahin Schwarzweller?
Ja, also ich muss sagen, das hatte bei mir in meiner Wahlkampfzeit angefangen. Also meine Wahl war 2019, war richtig aktiv, wurden wir dann im Juni. Die Bürgermeisterwahlen waren am 1. September 2019. 3 Monate vorher fing der heiße Wahlkampf an mit Plakaten und etc. Und was dann quasi auf Facebook und auf Social-Media-Kanälen über meinen Mann, über mich verbreitet wurde, wir wurden eigentlich tagtäglich durch Facebook gehetzt und durch diverse WhatsApp-Gruppen gehetzt und es waren Vorwürfe beispielsweise, wir würden eine Moschee bauen wollen, wir sind radikal.
Ihr Mann ist türkischstämmig oder
genau,
ist
der Islam würde jetzt einziehen, ich würde eigentlich ein Kopftuch tragen, das bin ich gar nicht so, wie ich mich gebe und alle diese Gerüchte, ja, da musste man dann auch erstmal dagegen anwirken und die Situation hat sich dann ein bisschen entschärft, nachdem ich dann auch gewählt wurde und zossen sich dann auch ganz klar mit einer eindeutigen Mehrheit für eine neue Bürgermeisterin entschieden hat, waren die ersten SVV-Sitzungen alles andere als angenehm und natürlich auch die Gerüchte, die dann daraus entstanden sind.
Ja. Was haben Sie denn gemacht, um dagegen anzugehen?
Also ich bin eine Person, die eigentlich sehr transparent ist. Also ich habe in der SVV zu jedem Gerücht dann auch erstmal eine Stellung bezogen und gesagt, Leute, da ist erstmal gar nichts dran. Ihr könnt mich an meinen Taten messen. Ich werde euch das dann dementsprechend auch beweisen und ich bin damit sehr, sehr offen umgegangen und pflege dann eigentlich auch eine sehr offene Kommunikation. Und ich selber bin ja auch in Facebook aktiv, also es gibt einen Account von meiner Seite aus, wo ich regelmäßig berichte, was ist so in der Stadt passiert, was sind die nächsten Vorhaben, was belastet uns gerade. Und in dem Zusammenhang sind dann aber auch Punkte aufgefallen, die ich als Politikerin so nie erwartet hätte. Ja, man ist beispielsweise immer davon ausgegangen, Zossen ist eine recht wohlhabende Stadt, wir haben einen extremen Überschuss. Ja. Und als ich dann ins Rathaus eingezogen bin, das Gegenteil war der Fall. Ja, ich musste erstmal in die Haushaltssicherung.
Oh ja.
Und das haben natürlich meine politischen Gegner oder beziehungsweise die vorher die Geschicke in unserer Stadt gelenkt haben, gar nicht geglaubt.
War das
und
denn
sie glauben es heute nicht. Und das sind dann so Punkte, wo man sich untereinander dann aufschaukelt und wo man dann einfach nur mit Fakten sagen kann, das ist jetzt aber so.
Das heißt, das Gift wirkt fort?
Ja.
Das Gift des Gerüchts. Wissen Sie denn konkret, wer dahinter steckt oder waren es anonyme Beschimpfungen?
Und nein, Tränen? Also in erster Linie weiß man schon, wer dahinter steckt. Ja, und das sind meines Erachtens nach, es ist eine Fraktion bei uns in Zossen ganz besonders, die da immer wieder Gerüchte in die Welt streut und auch mit obszönen Beschlussvorlagen versucht, mich in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren oder auch mundtot zu machen. Und das wird sich auch in meiner Legislaturperiode nicht mehr ändern. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, ja, wenn du transparent bist, wenn du offen bist, wenn du die Sachen gut erklärst, dann wird der eine oder andere vielleicht zum Umdenken kommen und diese Anfeindungen werden weniger, die Gerüchte werden weniger. Das ist bei einer Fraktion auch gelungen, aber bei den anderen eben nicht. Also der harte Kern, der wird immer gegen mich sein und egal, was ich politisch mache, was ich politisch tue, es gibt immer eine Kritik. Ja.
Frau von Hodenberg, wenn Sie das hören, Sie helfen ja vielen, die betroffen sind. Ist das jetzt so ein ganz normaler Fall aus Ihrer Erfahrung?
Aus der Kommunalpolitik muss man es leider bejahen. Also ich finde, es ist jedes Mal, wenn ich auch wieder das höre, wenn es dann so plastisch wird, das ist eigentlich wahnsinnig erschütternd und das, man denkt das auch als Außenstehender oder Außenstehende nicht, aber es ist leider so. Also wir haben wirklich auch jetzt im letzten Jahr nochmal vermehrt KommunalpolitikerInnen aus ganz Deutschland, die sich an uns gewandt haben, auch während der Corona-Krise hat sich das auch nochmal verstärkt. Und ist tatsächlich so, und das ist ja, hört man ja jetzt hier auch sehr gut raus, dass es eben so langfristige Diffamierungskampagnen gibt. Das ist im Netz, aber passiert auch analog. Also dann wird im Netz eben aufgehetzt. Dann kommen analog vielleicht, bei den Kommunalpolitikern ist es ja so, man kennt die ja, die sind vor Ort. Mhm. Man weiß, wo die wohnen, man kennt deren persönliche Geschichte. Das heißt, die sind da nochmal viel angreifbarer, als es zum Beispiel BundespolitikerInnen sind. Und die haben auch nicht so ein Team. Ne? Also wenn Sie eine Bundespolitikerin nehmen, die hätte jetzt ein großes Team, das da vielleicht noch irgendwie schützen könnte. Aber hier haben Sie meistens wirklich Einzelkämpferinnen oder Kämpfer und Kämpferinnen, die dagegen vorgehen müssen. Und was eben auch, was leider sehr typisch ist, ist eben, dass es so aus dem rechten, rechtsextremen Bereich motiviert kommt. Und dass man da sehr gut sieht, Sie haben ja auch noch mal versucht, so auf eine demokratische Art und Weise eben auch mit guter Arbeit zu überzeugen. Aber das wird überhaupt nicht anerkannt, sondern es geht wirklich darum, sozusagen auch da Personen nur noch zu diskreditieren.
Das heißt, die Fakten zählen überhaupt gar nicht.
Genau.
Es gibt eine Emotionalisierung und Fakten zählen nicht.
Und Desinformationen, genau. Mhm.
Herr Dr. Ulrich, wenn Sie das jetzt so hören, Sie haben ganz viel genickt gerade. Was ist da jetzt zu tun? Also wo könnte man da einen Sicherungsmechanismus einziehen und sagen so bis hierhin und nicht weiter?
Ich würde erst gerne ein paar Sachen festhalten und dann lieber gemeinschaftlich darüber sprechen, was zu tun ist, weil als Wissenschaftler analysiere ich ja zuerst mal und kann nicht so gut Lösungen vorschlagen. Dafür ist die Politik eben da oder im Dialog. Ich denke, was erschreckend ist, ist, wie der Hass geäußert wird, auch unter Klarnamen. Also da hat sich schon etwas verändert im Gegensatz von vor 10, von vor 20 Jahren. Also das fand ich erschreckend. Das, was Frau von Hohenberg gesagt hat mit dem Einfluss eigentlich der großen Organisationen und deren Geschäftsmodell. Das ist ja toll, dass sich so eine Aufregung im Netz gibt, denn das erzeugt Aufmerksamkeit, das erzeugt die Klicks und das erzeugt letztendlich das Geld. Das heißt, es ist auch vielen, und das ist das noch Erschreckendere, nicht mal wichtig, wen es denn eigentlich da trifft und die Ziele sind sozusagen austauschbar und es geht auch nicht wirklich um politische Ziele. Es gibt tatsächlich Kampagnen, die darauf aus sind, dass dann Werbeeinnahmen erzeugt werden. Und das ist zum Beispiel, also dieses Geschäftsmodell sorgt dafür, dass wir uns eher aufregen sollen und auf Dinge, über die wir uns aufregen, da klicken wir eher hin, da widersprechen wir und es ist so zeitaufwendig. Das ist genau, was Shahin Schwarzfelder vorher gesagt hat. Sie muss auf alle Gerüchte reagieren. mit Fakten. Ich als Wissenschaftler weiß, wie lange es braucht, Fakten herauszuarbeiten, und ein Gerücht zu streuen ist schnell. Und das ist einfach ein unverhältnismäßig. Also insofern, das ist jetzt erstmal die Analyse. Was ist da zu tun? Ja, da sitzen wir heute hier.
Das werden wir gleich nochmal ansprechen. Ich würde ganz kurz Herrn Müller nochmal mit reinnehmen und fragen, es wird ja viel an Beleidigungen geäußert. Es werden Drohungen ausgestoßen. Das ist ja oft von der Verfassung gar nicht gedeckt. Wie geht man damit um, jetzt von der Seite der Behörden?
Es ist nicht nur von der Verfassung nicht gedeckt, es ist auch von unseren Strafgesetzen nicht gedeckt. Und ich nehme mal so ein Beispiel, wenn Sie sich heute hier vor der Frauenkirche auf den Platz stellen würden und würden Sie beschimpfen. Und mit der Beschimpfung, die Sie im Netz haben, würde, wenn alles gut läuft, erstens eingegriffen werden, zweitens die Polizei kommen und eine Strafanzeige aufnehmen. Das findet im Netz nicht statt. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar von Hohenberg vorhin für die Verstärkung und für die Bekräftigung. Natürlich haben die Mechanismen, die auf Emotionalität ihre Punktwerte geben, also die Echokammern, so nennen wir die ja, und auch diese Filterblasen, wo dann quasi dann da drin Emotionalität erzeugt wird, ein Effekt. Aber ich fand ganz spannend, das würde ich gerne auch nochmal vertiefen, das ist eine Erkenntnis, die wir auch mit unserer gerade in Auftrag gegebenen Studie bestätigt haben. In der Kommunalpolitik kennt man ganz oft die Akteure. Da gibt es noch dazu eine Anonymität, die dann im Netz dazu kommt, im Social-Media-Bereich. Aber an sich, das haben auch die Befragungen ergeben, kennt man die Angreifer, so nenne ich sie mal. Und dass sich die politische Debattenkultur extrem verschlechtert hat, das ist eine Realität, die wir da sicherlich verstärkend berücksichtigen müssen. Interessant ist aber, dass wir jetzt schon wieder sehr lange über die negativen Folgen sprechen und gar nicht sehen, welche Chance es gibt, weil würden wir es schaffen, eine programmierte Gegenrede im Netz zu haben, das ist ja was im Alltag passiert. Wenn ich Sie beleidige, wehren Sie sich, kriegen Unterstützung von Frau Hohenberg. Das findet im Netz nicht statt. Versuchen Sie mal eine Telegram-Gruppe, die sich über Impfpflicht gerade debattiert, mal die Frage zu stellen. Schreiben Sie einfach mal rein, ist die Maske wirklich so schlimm? Vielleicht hilft ja Impfen. Was da losgeht, ist Wahnsinn. Im Regelfall werden Sie ausgeschlossen aus der Gruppe, kann ich Ihnen schon sagen.
Mhm. Haben Sie schon mal probiert?
Natürlich, ja? Probiert man sowas. Im Regelfall werden Sie ausgeschlossen aus der Gruppe, aber damit können Sie eine Debatte erzielen. Wie wir das jetzt noch technisch, also das würde mich ja interessieren, das wäre ja eine Ethik, die man im Netz irgendwann installieren könnte, dass wir wegkommen würden von diesen Algorithmen, die ja programmiert worden sind, um Geld zu verdienen. Sie sind jetzt aber aktiv in Gruppen, die eigentlich für den sozialen Austausch dienen, wo es gar nicht so primär um Geld verdienen erstmal geht, aber die Mechanismen wirken noch. Und ich habe bei der Bitkom, das ist ja der Verband der digitalen Industrie, eine interessante Debatte gehabt. Da ist ein Umdenken zumindest bei den Großen dabei. Die wollen ein Label haben, extremismusfrei, Hass und Hetze frei. Die haben den Weg nur noch nicht gefunden. Da müssen wir, glaube ich, alle mitwirken, die Gesellschaft, Sie alle, die hier im Saal sitzen, in der Küche sitzen, mitwirken und das voranbringen. Aber da ist Potenzial da in der Gefahr, die wir da sehen. Aber da müssen wir, glaube ich, jetzt debattieren.
Vielleicht müssen wir von der anderen Seite kommen, weil wir wollten eigentlich mit den positiven Aspekten beginnen. Wir sind sofort abgedriftet, weil uns das natürlich auch hier wieder, das ist das, womit wir uns beschäftigen, was uns aufregt. Deswegen dreht sich die Debatte darum. Ohne das Internet oder ein Medium wie das Internet wäre die Demokratie so nicht möglich. Wir benötigen Massenmedien für eine Massendemokratie. Also wenn wir so ein Aristoteles-Vorstellung von Demokratie, er hat das auch benannt, für 5040 Personen klappt eine Demokratie wunderbar. Also er hat die Zahl und die hat er auch irgendwie berechnet, das war auch zahlenmystisch, dann korrekt. Wir sind mehr als 5040 Menschen, die in einer Demokratie leben. Das heißt, klassisch fing es an mit dem Radio, auch erst als sehr großes und freies Medium, in den USA weiterhin, mit der Ham-Radio-Szene weiterhin sehr frei. In Deutschland vor 90 Jahren fing es dann auch schon wieder an, eine andere Richtung zu nehmen, dann abgelöst durch den Fernseher als Massenmedium. Und jetzt haben wir eben das Internet als neues Massenmedium, weil wenn wir hier eine Umfrage machen, wahrscheinlich hat die Hälfte keinen Fernseher mehr. Das heißt, der positive Aspekt ist, wir benötigen das, um auch Demokratie zu ermöglichen, um demokratische Prozesse, um miteinander zu sprechen. Denn wie sollen wir denn miteinander in Kontakt kommen mit 80 Millionen Menschen?
Mhm. Frau Schahin-Schwarzwälder und
Herr Müller. Ich glaube, man sollte das differenzieren. Also Internet als Wissensquelle, Internet als Medium für Informationen, ja. Internet auch für Forschung und wie gesagt als Nachrichtenmedium, ja. Aber ich glaube nicht, dass man radikale Facebook-Gruppen oder eine radikale Telegram-Gruppe für die Demokratie braucht. Im Gegenteil, ich sehe das eher so, dass das aufgrund der Reichweite für die Demokratie sehr, sehr negativ ist und dass sich dann auch viele davon leiten lassen, weil man dann quasi nur noch gestoppt steuert, eine Meinung publiziert. Und diese Vielfältigkeit an Meinungsaustausch oder beziehungsweise auch an anderen Ansichten, die wird da eigentlich überhaupt nicht gegeben. Wenn ich mir jetzt beispielsweise Telegram anschaue, da sind nun mal 90% Hetze und gegen eine Impfpflicht. Und wenn ich jetzt als Bürger quasi dieses Medium intensiv nutze, dann prägt mich das auch. Ja? Und ähnlich ist es auch in gewissen Facebook-Gruppen, ja, wo ich beispielsweise als Bürgermeisterin ausgeschlossen bin. Ich kann da gar nicht mitdiskutieren. Ne? Ich erfahre das dann immer mal von einigen, was gerade wieder gegen mich gestartet wird. Ja, dann finde ich das nicht demokratisch. Ja, sondern da ist die Frage, brauchen wir Tatsache solche Gruppen, um eine Demokratie aufrechtzuerhalten? Und da ist meine Ansicht eher nicht. Ja, ich finde das eher für die Demokratie schädlich, als zu befürworten.
Herr Müller? Wir sind wieder ganz schnell wieder zu den negativen
Punkten gekommen. Positive Beispiele so. Habe ich aber auch.
Ich würde gerne mal auch ein positives Beispiel bringen. In der aktuellen Krise, die wir ja in der Weltpolitik haben, und wenn man mal diesen aggressiven Angriffskrieg aus Russland mal betrachtet, wer ist denn da gerade die Galionsfigur, die wahrnehmbare, die das Medium nutzt für sich positiv? Das ist die ukrainische Regierung mit Herrn Selenskyj, der eben auch ein Medium jetzt hat, um zu senden und seine Nachrichten zu bringen. Ich nehme mal Telegram. Über Telegram wurden fast genauso viele Impftermine organisiert, wie es Gegengruppen gab. Und die Hongkonger Demokratiebewegung ohne Telegram wäre nicht die gleiche, die sie jetzt ist. Also ich glaube, für die Demokratie ist nicht Telegram als Format vielleicht alleine wichtig, aber die Niederschwelligkeit und die Reichweite, die man mit einem Netz erzielen kann, um auch positive Nachrichten zu verbreiten, ist ganz wichtig. Und ich glaube, für die Demokratie ist es auch gut, Sie können ja auch positiv senden. Sie haben in einem Nebensatz vorhin, ich mache das mal provokant, auch gesagt, Sie sind in den Wahlkampf gegangen. Sie haben auch einen erfolgreichen Wahlkampf ja übers Netz gefahren. Das ist ja auch was Positives. Sie haben zu einer Abwahl einer Bürgermeisterin beigetragen, deren Politik Sie und auch andere nicht gut fanden. Mhm. Ich will die gar nicht bewerten. Wir neigen immer so schnell, die negativen Dinge zu sehen. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir die Zahnpasta nicht in die Tube wieder zurückbekommen. Das muss auch gar nicht sein. Sondern wir müssen jetzt lernen, es zu schaffen, das Positive, also das Internet der Guten, stärker
da wäre
wird.
Vielleicht schöner, wollen Sie direkt dazu, Frau von Hundberg?
Genau, vielleicht einfach nochmal, ich bin so ein bisschen auch bei Herrn Ulrich, weil es ist natürlich wieder ein Medium. Ne? Und die Frage ist, ist es wieder ein weiteres Medium? So, und die Frage, die wir uns jetzt eben stellen müssen, ist, was machen wir mit diesem Medium? Und dieses Medium kann wirklich sehr positive Effekte haben. In Russland zum Beispiel wird da jetzt der Widerstand organisiert, über Telegram, genau. Und gleichzeitig haben wir hier sozusagen Menschen, die sich verabreden, wo dann am Ende sogar jemand zu Tode kommt. Also ne, das ist so, wie nutzen wir dieses Medium? Und wie entscheiden wir auch als Gesellschaft darüber, wie dieses Medium genutzt werden kann. Und im Moment tun wir das noch sehr, sehr wenig, sondern das tun Big-Tech-Konzerne, die darüber entscheiden. Mhm. Und wir eigentlich sozusagen als Staaten, ne, wir haben da die mal so reingelassen, haben die mal machen lassen. Und jetzt sehen wir eben, was da so passiert, wenn wir gar nichts machen oder wenn wir sehr, sehr wenig machen, auch kaum Strafverfolgung stattfindet und so weiter. Und jetzt ist eben die Frage, wie wollen wir diesen Raum gestalten und was muss es dann auch sehr vorsichtig auch für Regulationen geben, zu Big Tech und wie müssen wir vielleicht auch Strafverfolgung verändern, um dieses Medium auch zu einem positiven Medium zu machen und nicht zu einem Medium, was uns dann sozusagen von hinten wieder einholt.
Ich würde da gerne noch mal ganz kurz zuspitzen. Sie haben ja jetzt gerade die langjährige Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast vertreten vom Bundesverfassungsgericht mit ihrer Verfassungsbeschwerde gegen Beleidigungen im Netz. Und das war ja eine außergewöhnliche Rechtsprechung, die dann stattfand. Warum war das eigentlich so besonders?
Also dieser Fall zeigt wirklich, glaube ich, sehr gut, warum es wichtig ist, dass wir auch nochmal auf diesen Strafverfolgungsaspekt gucken und auch auf Sensibilisierung, was eigentlich im Netz passiert. Und das ist ja auch sowas, was wir mit unserer Organisation, was ein Ansatz ist, zu sagen, wir stärken Strafverfolgung. Renate Künast ist im Netz unter einem Falschzitat, dass ein Rechtsextremist, der übrigens auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist da wirklich massiv beleidigt worden. Wer sich nicht daran erinnert, also da sind wirklich Wörter gefallen, das will ich auch jetzt hier nicht nochmal wiederholen, aber genau, wir haben Renate Künast dann zivilrechtlich unterstützt und sind dann vors Landgericht Berlin und es waren 22 Äußerungen und wirklich, also sogar diese massivsten Äußerungen, es kam dann alles zurück und es hieß, es ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. So könnte man also eine Politikerin in Deutschland bezeichnen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als die Anwaltskanzlei bei uns und bei Frau Künast anrief und sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir wirklich da saßen und dachten, können wir das überhaupt öffentlich machen, dass ein Gericht in Deutschland sagt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, weil ist das nicht ein Schlag ins Gesicht für alle anderen, die jetzt im Netz sind und die dann denken, okay, das muss ich mir also gefallen lassen, wenn Frau Künast sich das gefallen lässt. Und wir haben ganz lange abgewogen darüber und haben dann gesagt, doch, wir müssen es öffentlich machen und wir müssen es skandalisieren und wir müssen weitergehen und dürfen uns das nicht gefallen lassen. Und das haben wir auch gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, ich war so erleichtert, dass wirklich ein Aufschrei durch die Republik gegangen ist und dass wir doch nicht alle schon so abgestumpft waren, dass wir gesagt haben, ach, ne, ist ja nur im Netz passiert, so wie mir das oft auch in Diskussionen gesagt wird, Frau von Hohenberg, das ist im Netz eben so, da muss man sich irgendwie daran gewöhnen. Und dann haben wir Beschwerde eingereicht und nochmal Beschwerde eingereicht. Und dann hieß es, na gut, von den 22 Äußerungen sind 12 Äußerungen doch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und dann haben wir gesagt, aber was ist denn mit diesen letzten 10? Weil da waren immer noch Dinge dabei, also wo wir fanden, das geht eigentlich nicht. Und dann gab es die einzige Möglichkeit, die es da noch gab, war aufs Bundesverfassungsgericht zu gehen. Mhm. Und da haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt und ich bin ja keine Juristin, mir wurde gesagt, es ist schon ein halbes Wunder, wenn das Verfassungsgericht das überhaupt annimmt. Ja. Also erste Hürde sozusagen, dann genommen und dann plötzlich kam eben sozusagen der Bescheid. Und tatsächlich hat das Verfassungsgericht, und das ist wirklich die beste Nachricht dieses Jahr gewesen, muss ich Ihnen sagen, hat gesagt, die Richter haben da eben nicht richtig abgewogen. Eine Politikerin muss sich nicht alles gefallen lassen. Sie müssen sich nicht alles gefallen lassen. Alle die Kommunalpolitikerinnen, die zu uns kommen und so wirklich entmutigt sind, können vor Gericht gehen, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, dass eben es unser öffentliches Interesse ist, dass wir Politiker und Politikerinnen haben, die immer noch im Amt bleiben. Und wenn die einfach ständig beleidigt werden, dann gehen die irgendwann, dann schmeißen die ihren Job hin. Mhm. Und dass das Verfassungsgericht das einfach nochmal klargestellt hat, das ist ein großer Erfolg.
Frau Schein-Schwarzfeller, was haben Sie denn gedacht in dem Moment, als diese Entscheidung, die ging ja dann groß durch die Nachrichten, als die kam, was haben Sie da gedacht?
Ja, ich war auf jeden Fall erleichtert und hoffe, dass aber auch jetzt Taten folgen. Ja, ich meine, es war jetzt momentan ein einmaliger Fall von einer Politikerin, die noch mehr Reichweite hat, als es jetzt auf kommunaler Ebene ist. Und das muss sich jetzt halt auch in unsere ehrenamtliche Tätigkeit wiederfinden. Und da hoffe ich, dass die Bewegung weiter anhält, denn das ist meines Erachtens nach noch ein sehr, sehr langer Weg. Jetzt möchte ich aber auch mal ein positives Beispiel kurz sagen. Ja, natürlich hat auch Internet seine positiven Seiten und Facebook hat auch seine positiven Seiten. Wir haben das beispielsweise auch in Zossen an unserer Ukraine-Hilfe jetzt gemerkt, wie schnell sich Menschen miteinander vernetzt haben. Wir haben eine Flüchtlingsunterkunft eröffnet im Ehrenamt mit städtischer Unterstützung. Und ich war auch begeistert, dass sich so viele Menschen gefunden haben, die wirklich Hilfe geleistet haben, die nach wie vor helfen, die dabei sind. Und dass man auch wieder mal, ich nenne das immer so ein bisschen stille Mitte, ja, dass man auch der stillen Mitte eine Plattform geben kann, wenn Not an Mann ist, wo man sich dann zusammenfinden kann und sich auch dementsprechend gut vernetzen kann. Was ich aber traurig finde, und das ist vielleicht auch so eine kleine Kritik an unsere Gesellschaft, dass erst was passieren muss. Ja, also dass man erst quasi wieder ein Schicksal in der Welt braucht, ein Schicksal im Ort braucht, um aus sich herauszukommen und dementsprechend auch dieses Medium positiv zu nutzen. Ansonsten denke ich, so geht es vielen, liest man die Kommentare, man liked sie oder man liked sie nicht, aber man spricht nicht drüber. Und ja, und man nutzt eigentlich die Sprache, die uns gegeben ist, nicht dafür, um dann dagegen was Positives zu bewirken, sondern es muss erst wieder was passieren, es muss erst irgendeine Krise wiederkommen, dass man weiß, okay, es gibt auch Tatsache eine Vielzahl von Menschen, die helfen können, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die nach wie vor hinter unserer Demokratie stehen. Ja, die sich dann auch Gott sei Dank äußern, aber ich finde es halt wirklich traurig, dass es erst ein Schicksal bedarf, damit alle aufstehen und sagen, nein, wir stehen nach wie vor hinter unserer Demokratie und wir wollen hier auch was Positives bewegen.
Ja, wobei das erleben wir ja gerade auf vielen Ebenen. Mhm. Die NATO wird plötzlich geeint, die Europäische Union ist auf einmal geeint. Das ist ja positiv und vielleicht bewirkt es ja auch tatsächlich bei der Bündelung der Hilfsbereitschaft jetzt positive Aspekte. Ich möchte trotzdem noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Herr Müller, glauben Sie, dass wir am Anfang alle das Internet unterschätzt haben in den Möglichkeiten, die sich eben auch negativ entwickeln können?
Unterschätzt haben wir es, glaube ich, nicht. Wir sind von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Wenn ich mich an die ersten Sätze erinnere, da hat man gedacht, das bleibt in der Wissenschaft nur zum Austausch. die Geschwindigkeit und die Komplexität ist sicherlich unterschätzt worden und das, was damit passieren kann. Social Media hat sich ja erst in den letzten Jahren so intensiv entwickelt, nachdem es das Netz ja schon vorher gab. Was wir unterschätzt haben, sind, glaube ich, die Wirkung und diese Mechanismen mit dieser niederschwelligen großen Reichweite, die man da hat und welche Verstärkung eben erfolgt, weil es eben nicht die Gegenrede gibt, weil es eben nicht die Mechanismen gibt, die wir noch nicht gelernt haben. Ich fand das jetzt gerade ganz gut, dass wir den Weg mal gefunden haben, um zu sagen, was sind denn eigentlich die Instrumente, die wir benutzen können, wie können wir denn lernen, damit umzugehen. Wir wissen jetzt, dass wir die Wirkungen damals nicht so gesehen haben, das haben wir ja, den Befund haben wir alle heute hier auch schon diskutiert. Jetzt geht es ja eher darum, wie können wir das positiv nutzbar machen. Das Künast-Urteil wird richtungsweisend sein, das wird auch die sonstige Rechtsprechung binden. Wir sind Ihnen alle sehr dankbar, alle, dass das durchgefochten wurde. Und das war für mich eigentlich als ehemaliger Kommunalpolitiker eine Selbstverständlichkeit, dass das nicht gehen kann. Jetzt müssen wir aber mal wirklich drüber reden, wie schaffen wir es denn tatsächlich, das Netz wieder zu dem Ort zu machen, der er sein sollte. Und ich sage das immer so, was in der Realwelt draußen hier auf diesem Platz gilt, muss im Netz gelten. Es gilt schon eigentlich. Die Durchsetzung ist die Frage. Es ist auch strafbar, eine Beleidigung im Netz, genauso wie sie strafbar ist draußen auf der Straße. Wir müssen nur die Durchsetzbarkeit.
Und sie muss als solche auch erkannt werden, denn es gibt ja genau die Fälle, also das Urteil zeigt es auch, wir haben für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung auch die Fälle von sexualisierter Gewalt und dann gehen Frauen tatsächlich auch mit diesen Chatnachrichten auf die Polizeistation und werden weggelacht, man muss es leider so sagen. Das heißt, es wird auch nicht erkannt, dass hier ein Straftatbestand vielleicht vorliegt, weil da einfach die Sensibilität nicht vorhanden ist. Also insofern brauchen wir einen gesellschaftlichen Wandel und der ist eben schwerer als so ein technischer. Und deswegen versuche ich hier immer diese Position einzunehmen, nicht so sehr auf diese Technik und technische Regulierung zu zielen, weil das ist der einfachere Weg. Weil wir müssen tatsächlich diesen schwereren Weg gehen, als Gesellschaft uns weiterzuentwickeln. Wir leben nach wie vor in einem Zeitalter der Aufklärung, nicht in einem aufgeklärten Zeitalter. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Instrumente der Aufklärung uns weiterhin erhalten, aber eben wirklich auf dem Weg uns befinden zur Aufklärung und nicht wieder in irgendwas, in geschlossene Gruppen, in Geheime. Vielleicht ist das nämlich ein Thema. Öffentlichkeit und Echokammern. Vielleicht sollten wir auch darüber sprechen.
Frau Schein-Schwarzfelder hat sich gerade dazu gemeldet.
Ja, ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, dass unsere Gremien auch dementsprechend so ein bisschen entbürokratisiert werden. Ja, beispielsweise geben wir ja auch viel Anlass für Diskussionen und für Gerüchte, wenn ich da jetzt an unsere Kommunalverfassung denke. In Brandenburg, da ist es so, dass ich jeden Antrag einer Partei auf die Tagesordnung erstmal nehmen muss. Ist er sinnvoll? Ist er richtig? Ist er wahrheitsgemäß? Das spielt dann erstmal keine Rolle. Und ich bin halt verpflichtet, diesen Antrag zur Diskussion zu stellen. Ja? Und das ist halt auch ein Punkt, wenn man von vornherein ausgehen kann, dass dieser Antrag grundsätzlich falsch ist, ja, dass dieser Antrag auch grundsätzlich nicht der Wahrheit entspricht, ihn dann öffentlich zu diskutieren oder beziehungsweise überhaupt zur Diskussion zu stellen, das ist für mich dann schon ein bisschen fragwürdig. Ja. Das bietet natürlich dann auch wieder den Anlass, Hetze zu schüren. Und deshalb finde ich, muss hier auch unsere Gesetzgebung nicht nur im Strafgesetzverfahren, sondern eben auch gerade in den demokratischen Instrumenten schneller greifen können und sich auch der Geschwindigkeit im Internet anpassen.
Hier geht es ja jetzt auch schon in den Bereich der Fake News, wenn Sie sagen, es ist nicht wahrhaftig. Herr Ulrich, Sie haben gefordert, man müsste eigentlich eine neue Ethik einführen. Man könnte das ja noch weiter zuspitzen und sagen, wir waren früher als klassische Medien die sogenannten Gatekeeper. Wir standen am Tor und haben eben vorüberlegt, was ist wichtig jetzt, was müssen wir unbedingt nach draußen besser aufbereitet produzieren, damit alle da mitreden können. Das ist ja inzwischen stark zurückgedrängt und im Internet gibt es sowas nicht. Wie könnte denn da so eine Instanz aussehen, dass man sagt, okay, man macht jetzt irgendwie da ein neues Gatekeeping-System, neue Torhüter?
Zuerst sollte man vielleicht anerkennen, dass es tatsächlich so einfach geworden ist. Wir hatten Fake News und überhaupt Manipulation von Informationen. Früher brauchte man da wirklich eine große Organisation oder einen Staat, der gezielt Information War oder Desinformation betrieben hat. Und jetzt reicht eigentlich schon.
Das erleben wir jetzt ja auch.
Das erleben wir jetzt ja auch. Und jetzt geht es praktisch vom heimischen Schreibtisch aus. Also da hat sich tatsächlich was geändert. Und deswegen denke ich mit dieser neuen Ethik, dass wir eben darüber sprechen müssen, auch beibringen müssen, wie ordnen wir Informationen ein, also auch diesen Umgang mit diesem neuen Medium tatsächlich, also wir hatten ja auch versucht, das bis hin an Schulen, ja auch fast schon Grundschulen
zu holen. Medienkompetenz.
Es wird leider immer wieder auf die Schulen abgegeben. zurückgeschoben, aber ja, es ist ein politisches Thema. Also eine der Forderungen von der Gesellschaft für Informatik ist ja, Informatik zum Pflichtfach zu machen, aber nicht als eigenständiges Fach und man muss das jetzt so Algorithmen können, sondern eigentlich verankert in alle Fächer. Eigentlich müsste das Teil der politischen Bildung sein und genauso die Mechanismen zu verstehen der Informatik und dann damit umgehen lernen.
Herr Müller dazu und Frau von Hohenberg.
Ja. Da sind wir schon voll in der Debatte, die wir führen müssen. Ich bin tatsächlich, und da werde ich Sie überraschen als Chef des Verfassungsschutzes, ich bin gar nicht zunächst einmal bei der Forderung nach Regulierung. Ich bin tatsächlich genau bei Ihnen. Und wir lernen, die Kinder lernen lesen, rechnen und schreiben. Medienkompetenz als eigenes Fach gibt es nicht. Ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, dass wir das Fach Medienkompetenz, und das ist natürlich weiter zu fassen, als Algorithmen zu programmieren. Aber wir müssen unseren Kindern, ich habe selbst 4, beibringen, damit umzugehen. Wir müssen ihnen beibringen, wie man dekonstruiert, wie man rekonstruiert. Wir müssen die wahre Basis einer Nachricht ermitteln können. Da müssen wir ganz viel bei den Kindern und Jugendlichen machen, aber auch bei uns. Auch wir müssen lernen, wo finden wir eine glaubhafte Quelle. Sie haben Wahrhaftigkeit genannt. Wo finden wir das? Und da steckt auch eine Chance für uns drin, das zu transportieren. Ich würde gerne sagen, es sind mehrere Säulen, die wir machen. Ich nehme mal gern, wenn ich so Instrumentenkasten sage, nehme ich mal gern 3 Stichwaffen, leider, weil es ganz gut passt. Ich nehme das Florett, zielt auf den Kopf und ist feindselig. Wir müssen also bewusst sein, wir müssen wissen, wo wir suchen müssen. Wir müssen die Wahrheit erkennen. Der Degen ist die Verbreiterung der Trefferfläche. Wir müssen an die Großen herantreten und sie einfach zum Kennzeichnen von Fake News einfach zwingen. Die großen Konzerne, wir müssen Löschungen durchsetzen. Wir müssen einfach das Kennzeichnen von Hass und Hetze ist nicht so schwierig im Netz, wie wir immer denken, durchführen. Und wenn ich jetzt dann den Säbel für die harten großen Schläge, da bin ich beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist nicht sehr beliebt, aber da geht es um das gesetzliche Zwingen der Durchsetzbarkeit der im realen Leben geltenden Rechte auch im Netz. Und das wäre so ein Beginn eines Instrumentenkastens, über den sprechen können. Und die wichtigste Säule habe ich als erste genannt. Das ist das Abzielen auf das Bewusstsein, auf das Verständnis, auf das Kennen und einfach den Umgang. Und dann ist Gegenrede wieder leichter, die für mich sehr wichtig ist. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie widersprechen oder das weiter auffächern könnten.
Nein, also ich bin da natürlich auch ganz bei Ihnen und dieses Bewusstsein zu schaffen ist sicher sehr wichtig. Die Frage ist eben, auf welcher Seite muss man das auch noch schaffen? Also klar, wir müssen bei der Bürgerin, beim Bürger anfangen, aber auch, wie ich hatte ja vorher das Beispiel genannt, auch Sicherheitsbehörden selbst müssen auch anders geschult werden. Bei der Forderung, Sachen dann auch gleich zu löschen, besteht dann auch die Gefahr, man braucht das ja eigentlich auch als Beweis zum Beispiel und müsste man auch später verwenden. Das heißt, nur dieses Löschen ist oft auch schwierig. Das heißt, da müssten wir über Mechanismen nachdenken, wie man das trotzdem als Beweis verwenden kann und, und. Und bei der großen Keule, Sie haben es ja schon erwartet, natürlich kommt insofern Widerspruch, weil wir dann einfach auch nicht nur die Lauten erwischen, die wir treffen wollen, sondern eben auch die leisen Stimmen, die vielleicht auch mit unterdrückt werden oder die dann vielleicht auch sich nicht äußern können. Wir hatten es ja vorher gesagt, also auch vulnerable Gruppen, marginalisierte Gruppen sind auf Anonymität im Netz angewiesen. Und wenn wir jetzt plötzlich sowas wie eine Klarnamenpflicht einführen oder wie auch immer, dann sind gerade auch die Gruppen betroffen, zum Beispiel Homosexuelle in Ländern, in denen das eine Straftat ist, plötzlich dann auch gedoxt, nennt man das dann im Fachjargon, also mit Adresse, mit Klarnamen und sonst wie zu veröffentlichen. Das heißt, da müssen wir eben gucken, dass dieses Instrument auch wirklich die trifft und jetzt vielleicht noch auf die Politik bezogen, dass es auch die in der Hand haben, die selber auch eigentlich auch ein demokratisches Grundverständnis haben. Weil Sie haben jetzt von einer Fraktion gesprochen. Was, wenn diese Fraktion irgendwann mal die Mehrheit stellt? Was, wenn diese Fraktion mal die Regierung stellt und plötzlich hat sie einen Instrumentenkasten mit der Komplettüberwachung der Bevölkerung? Und das ist, glaube ich, das, worüber wir sprechen müssen. Wir müssen uns auch selber beschränken im Hinblick auf, wir können diese Demokratie nicht für garantiert nehmen, leider.
Das ist ja ein ganz gewichtiger Einwand. Ganz kurz, bevor ich Ihnen beiden gleich das Wort gebe. Herr Müller, was würden Sie dazu sagen? Diese Gefahr, dass sich das Instrument, was gut gemeint ist, letztlich in einer anderen politischen Konstellation komplett gegen die Bevölkerung richtet.
Ich verstehe, dass man da Sorgen hat. Real ist das in Deutschland derzeit natürlich nicht. Also wir sind sehr weit weg von einem Überwachungsstaat. Wenn man wüsste, wie wenig Sicherheitsbehörden momentan dürfen und können, hätte man diese Sorge nicht. Aber da gibt es ja Mechanismen, die man treffen kann. Ich bin gar nicht
bei Können bin ich bei Ihnen, bei Dürfen nicht.
Da müssen wir uns gar nicht streiten, glaube ich. Ich bin nur der Meinung, dass wir eben, wie wollen wir den Schutz von Geschädigten durchsetzen, wenn wir es nicht schaffen, den Täter zu identifizieren. Ich bin nicht für eine Klarnamenpflicht, die man gleich sichtbar für jeden hat. Ich bin für klare Regularien, in welchen wenigen Fällen man denjenigen identifizieren muss. Und Demokratie ist ja anstrengend. Und Sie haben gerade gesagt, was ist denn, wenn die Fraktion jetzt plötzlich an der Macht ist. Wenn sie mit demokratischen Mitteln an die Macht kommen, müssen wir fragen, wie wir mit demokratischen Mitteln damit umgehen können. Wir haben ja gerade in unserem Land ja eine extremistische, Verdachtsfall muss ich jetzt vor, aus juristischen Gründen dazu sagen, extremistische Partei, die in einer großen Anzahl an Vertretern auch im Landtag sitzt. Natürlich sind die demokratisch gewählt. Aber demokratisch gewählt heißt nicht Demokrat sein. Was wir machen müssen, ist natürlich warnen, mit wem wir es da zu tun haben und darüber sprechen, wie die agieren. Und wir müssen sie entzaubern in den Netzen. Aber ich bin da dicht bei Ihnen. Die Frage war ja, besteht die Gefahr, dass wir zum totalen Überwachungsstaat werden? Die Gefahr sehe ich gerade nicht, aber dafür, dass wir uns schützen müssen, bin ich. Also wir sollten klar abstimmen, dass wir als Nachrichtendienste, so werden wir genannt, ich nenne mich Demokratiedienstleister, weil ich das viel besser finde und zutreffender, dass wir auch kontrolliert werden. Ich möchte nicht allein agieren dürfen. Ich möchte eine parlamentarische Kontrolle haben. Ich möchte, dass jemand zu mir kommt. Haben wir im Land Brandenburg. Wir haben einen Bevollmächtigten und wir haben eine parlamentarische Kontrollkommission. Und ich werde kontrolliert. Ich finde das gut. Und dann stellen wir eben fest, dass wir eben nicht uns die nicht genehmen Gegner beispielsweise bekämpfen können, sondern wir werden kontrolliert durch Gerichte, und zwar unabhängige Gerichte. Und das ist auch gut so. Das ist ja Demokratie. Gewaltenteilung und das Verteilen der Rechte und aber auch das Verteilen der Pflichten. Und zu der Frage mit den Anträgen, da bin ich halt in der Demokratie. Wir müssen auch ertragen, dass unsinnige Anträge gestellt werden. Wo die Grenze ist, ist die Beleidigung, die Diffamierung und der nicht gerechtfertigte Angriff. Ansonsten haben wir in der Demokratie auch das Recht auf völlig blödsinnige Anträge. Die muss auch mal debattiert werden, dann werden sie halt abgelehnt. Das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass wir eine Mehrheit erzielen können und diskutieren können darüber. Aber die Gefahr, die Sie gesehen haben, sehe ich derzeit nicht.
Mhm. Meine Damen und Herren, Sie hören das Forum Frauenkirche im Deutschlandfunk Kultur. Zersetzt das Netz, die Demokratie ist unser Thema. Und ich möchte gerne Frau von Hodenberg fragen, wie sehen Sie denn die Gefahr, dass man jetzt, wenn man sozusagen zu stark auf das Internet einwirkt, man einen gegenteiligen Effekt erwirkt, gar nicht mehr Sicherheit, sondern nur mehr Kontrolle für die Bürger?
Also das ist ja jetzt schon gerade so ein bisschen angeklungen und ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist auch was mir eigentlich an der Diskussion auch nicht so gut gefällt. Immer dieses Radikale, ne? Wir wollen keine Regulierung, wir wollen ja keine Klarnamenpflicht. Es muss ja nicht eine Klarnamenpflicht sein. Wir müssen erstmal die Instrumente nutzen, die wir im Moment haben. So, das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen. Es gibt Straftatbestände, die werden im Netz nicht durchgesetzt. Das heißt, Sensibilisierung der Strafverfolgungsbehörden. Polizei, da muss ganz klar sein, wenn im Netz was passiert, wird das genauso ausermittelt, wie das im analogen Leben ist. Außerdem, wir haben da auch genau die gleichen Probleme, die wir auch im analogen Leben haben. Frauen wird nicht geglaubt, marginalisierten Gruppen wird nicht geglaubt und so weiter. Haben wir im Künast-Fall ja auch erlebt. So. Das müssen wir machen. Das muss bei Staatsanwaltschaften passieren, das muss bei Gerichten passieren. So, die müssen wir erstmal nutzen. Und dann müssen wir aber, genau, der Bürger, die Bürgerin ist wichtig. Wir müssen uns bilden. Also wir sehen zum Beispiel, dass sehr häufig eben auch ältere Menschen, also Personen über 60, auch Desinformationen im Netz nicht mehr gut auseinanderhalten können. Mhm. Da gibt es auch so Tests zu, ist Forschung zu gemacht worden. Das heißt, wenn wir nur in die Schulen gehen, bringt das auch nichts. Aber wir können es auch nicht den Bürgern und Bürgerinnen überlassen. Also wir haben große Tech-Plattformen, die genau mit diesen, und das haben wir am Anfang besprochen, damit auch ganz, ganz viel Geld verdienen. Und wir müssen eben gucken, sehr vorsichtig und jedes Mal mit Bedacht, Grundrechte auch gegeneinander abwiegen und jedes Mal gucken, was passiert eigentlich mit einem Mechanismus, den ich jetzt einführe, was passiert mit einem neuen Straftatbestand, den ich einführe. Zum Beispiel letztes Jahr hat die Bundesregierung die Androhung von Vergewaltigung als Straftatbestand eingeführt, weil das eben im Internet etwas ist, was unseren Klientinnen in der Praxis ständig passiert. Ich finde, das ist gut. Dann guckt man sich das an, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Also wirklich sich sozusagen vorzutasten. Und ich denke, bei den sozialen Medien zum Beispiel zu sagen, dass Nutzerinnen bestimmte Rechte haben, sei es Transparenz, zum Beispiel, wie funktioniert der Algorithmus? Kann ich den vielleicht auch abstellen, wenn ich das möchte und mir einfach alles sozusagen ungefiltert darstellen lassen, was in meinem Newsfeed? Habe ich Rechte, wenn ich beleidigt werde oder wenn ich diffamiert werde, wenn mir eine Vergewaltigung angedroht wird und die Plattform das nicht löscht, weil sie sagt, das verstößt nicht gegen unsere Community-Standards, dann war bisher sozusagen das einzige Recht zu sagen, dann gehe ich vor Gericht. Wer kann sich das leisten? Oder habe ich noch mal Rechte bei den Plattformen als Bürgerin, dass ich noch mal so einen Prozess habe, wo eben noch mal auf diese Äußerungen drauf geguckt wird? Ich bin davon überzeugt, wir brauchen Blumenstrauß an Maßnahmen und wir kommen auch an Regulierungen von Big Tech nicht vorbei. Und ich finde, es ist auch gut. Also wir haben gerade, was so Transparenz und auch Nutzerinnenrechte angeht, haben wir doch im Analogen, sind wir doch in Deutschland wirklich sozusagen Vorreiter, auch was Datenschutzgrundverordnung angeht, Informationen, die wir von Behörden abrufen können und so weiter. Und das, finde ich, sollte auch der Weg sein, den wir im Netz gehen.
Mhm. Frau Schein-Schwarzfeller,
ja. Ja, ich finde es von allen eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, uns auch wieder als Individuen zu akzeptieren. Ja, also dass wir halt auch einen Einfluss darauf nehmen, wer manipuliert uns, welche Werbung bekomme ich denn gezeigt, kannst denn, ja, dann bekomme ich da irgendwie auf Facebook den und den Freundschaftsanfrage, obwohl ich den gar nicht kenne, nur weil ich mal irgendwie 2-3 Mal was von dem ganz gut fand. Ja, also wir müssen uns auch wieder lernen und uns als Individuum zu akzeptieren und auch wieder eine eigene Meinung bilden zu können und das von allem auch zu selektieren. Wie werden wir gerade beeinflusst? Werden wir überhaupt beeinflusst?
Aber, dafür brauchen wir Transparenz. Ja. Wir brauchen dafür Transparenz. Was ist eigentlich unser Ziel in dieser Demokratie? Der mündige Bürger, die mündige Bürgerin. Wie können wir mündig sein, wenn wir in diesen sozialen Netzwerken sind und eigentlich nicht dahinter gucken können? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Hass und Hetze. 7000 Personen, Rechtsextremisten, auf der Straße in der Demonstration werden es niemals um 8 Uhr in die Tagesschau schaffen. Wenn die sich aber jeweils 10 falsche Accounts machen, 70.000 Profile plötzlich haben und dann zum Beispiel Frau Schwarzwälder posten, 70.000 Kommentare. Das kann sie überhaupt nicht sehen. Sie sieht von außen nur, dass 70.000 Leute bei ihr gepostet haben. Das heißt, diese Transparenz einfach wieder zu bekommen und zu sehen, was passiert da eigentlich, wer steckt da eigentlich dahinter, wer manipuliert hier eigentlich wie, dann können wir auch wieder mündige BürgerInnen sein.
Die Frage ist natürlich, Herr Ulrich, lässt sich das überhaupt machen? Also es war eben die Rede davon, ja. Algorithmen sozusagen überwinden, Transparenz herstellen. Ist das technisch machbar?
Das ist technisch absolut machbar. Es ist aber momentan immer noch Sache von Geeks und Nerds. Also es ist technisch sehr einfach, eigene Server, eigene Social Media zu betreiben. Deswegen, wir hatten ja immer diese 4 Dimensionen mit Gestaltung, Zugang, Nutzung und Schutz. Und mein Ansatz ist, Studierenden der Informatik einfach zu sagen, ja, dann gestaltet die Systeme mal gemeinsam. Gemeinwohlorientiert, gestaltet sie mit eingebauten Demokratiemaßnahmen. Und das geht technisch. Also man könnte sich auch schon allein Debatten vorstellen, dass die anders dargestellt werden, dass nicht sozusagen, dass das, was am aufmerksamkeitsheischesten ist, weiter oben ist, sondern das wurde ja auch schon versucht bei der Enquete-Kommission zum Beispiel, wie kann man Beiträge so ranken, in eine solche Reihenfolge bringen, dass die sinnvollen Beiträge vielleicht oben sind und nicht die, die am meisten Klicks erzeugen und solche Überlegungen. Ja, es ist technisch möglich, aber es ist auch ein bisschen langweilig. Wenn ich das wahrscheinlich nicht studiert hätte, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Das ist halt so ein Tech-Nerd-Quatsch, aber ich denke, da kommen wir nicht drum rum, uns auch damit zu beschäftigen, also auch als Bürgerinnen und Bürger.
Also aber momentan hat man noch den Eindruck, alle befinden sich irgendwie in ihren Blasen unter Gleichgesinnten und die Fähigkeit zum Kompromiss kommt ja zunehmend abhanden, weil man sich ja überhaupt nicht mehr auseinandersetzen muss
mit der Meinung des anderen. Aber die Frage ist, ob das in dieser Technik liegt. Ich bin dann auch bei der Einleitung, das fand ich echt ganz spannend, ob diese Technik das nicht nur sichtbar macht, was schon davor auch schon vorhanden war. Ob sich Leute nicht davor einfach nicht getraut haben oder vielleicht haben sie sich getraut und wir haben es noch nicht mitgekriegt.
Zwei Sachen. Ne? Einerseits ist es ja für viele Leute auch gut und erleichternd, in ihrer eigenen Blase zu sein. Also wenn ich mir überlege, ein Homosexueller zum Beispiel auf dem Land, der vielleicht da niemanden findet, marginalisierte Gruppen, die Menschen mit bestimmten Krankheiten, die jetzt plötzlich übers Internet auch andere finden, die gleiche Krankheit haben, sich austauschen können, da in dieser Blase sein können. Das kann auch was Positives sein, wenn ich das selber entscheide. Mhm. Aber bei den sozialen Medien ist es ja nicht so, dass es wie es vorher ist, dass ich halt sozusagen eine klare Entscheidung treffe, sondern gut, ist auch meine Entscheidung vorher gewesen, ob ich jetzt die Süddeutsche Zeitung kaufe oder die FAZ kaufe, dann habe ich mich auch sozusagen entschieden. Das ist ja wieder auch ein Akt, den ich mache. Bei den sozialen Medien ist es so, ich lese 3 Artikel, die in eine bestimmte politische Richtung gehen und dann wird mir immer nur noch dieser Inhalt angezeigt. Dann wird mir gar nicht mehr, habe ich gar nicht mehr diese Auswahl. Also wenn Sie ein paar Mal rechtsextremistische Seiten auf Facebook besuchen, dann werden Ihnen nur noch rechtsextremistische Seiten angezeigt. Das heißt, diese Art von Manipulation, das ist eben das Problem. Und da kann ich als Bürger und Bürgerin einfach eben nicht mehr ist der Schritt, diese freie Entscheidung zu gehen, der ist viel, viel schwerer. Und ich werde sozusagen in meinem Unterbewusstsein manipuliert.
Mhm. Herr Müller dazu?
Ja. Wir beschreiben die ganze Zeit auch wieder das Problem. Das ist genau das, was Sie sagen. Sie haben ja das entscheidende Wort vorhin gesagt, Transparenz und überhaupt wissen, was passiert. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die gar nicht merken, dass sie in der Filterblase sind. und dass sie quasi automatisiert, berechnet, genau die Nachricht bekommen, die sie auch lesen wollen. Ja. Und dazu müssen wir wieder übergehen. Und ich habe ja vorhin die drei aus meiner Sicht wichtigen Mechanismen genannt. Da müssen wir halt schon wieder hinkommen, dass wir das einfach schaffen. Und ich bin da auch bei Ihnen. Regulierung ist schon wichtig. Und wir müssen die großen Tech-Konzerne natürlich zwingen, weil von alleine werden sie das nicht ganz machen. Wir müssen ihnen aber auch den Vorteil bieten und sagen, was ist denn für dich der Vorteil daran, dass du dich beteiligst? Weil auch sie leben von der Demokratie und auch sie leben davon, dass wir freie Menschen sind, die freie Entscheidungen, Kaufentscheidungen treffen können. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt dahin? Wie schaffen wir das, die Transparenz? Und da, glaube ich, brauchen wir eben wirklich wieder das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in einer abgewandelten, moderneren Form plus das Wissen und die Erkenntnis darum, dass es das überhaupt braucht, die Regelung. Plus, und das gehört halt dazu, auch im normalen Leben mussten wir lernen, uns Regeln aufzustellen. Früher war eine Beleidigung in einer anderen Gesellschaft an der Tagesordnung. Wir haben irgendwann gelernt, dass es Regeln geben muss, an die wir uns einhalten müssen. Und die Regeln, das haben Sie gesagt, technisch sind die programmierbar. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch das Bewusstsein haben und auch wollen, dass wir sie umsetzen.
Und wir brauchen auch, wir müssen die Möglichkeit auch haben, Strafverfolgung zu betreiben im Netz. Also das, glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit meinem, und da sage ich Klarnamenpflicht, finde ich, es kommt überhaupt nicht in Frage. Also da, das haben wir auch gerade gesagt, wie wichtig es auch für Menschen ist, gerade im Netz anonym zu sein. Auch wenn es nicht wichtig ist, möchte ich ja nicht, dass jeder meine Post zum Beispiel auch aufmacht. Also da habe ich auch eine Anonymität.
Aber soll das dann gehen, wenn ich keine Klarnamen
Auto,
habe?
Wenn ich mit meinem Auto draußen rumfahre, da steht auch nicht mein Name drauf, da steht ein Kennzeichen drauf. Mhm. Und wenn ich einen Unfall baue, dann kann ich identifiziert werden. Und im Moment sind wir in einer Situation, wo, ich meine, wir finanzieren bei Hate Aid Prozesskosten. Wir arbeiten mit einer spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen zusammen. Und wir haben im Moment eine Quote von 30% der TäterInnen, die identifiziert werden können. Das sind meistens Leute, die vielleicht Klarnamen benutzen, die vielleicht schon sich nicht so verstecken, die vielleicht auch nicht so technisch nicht so versiert sind. Die anderen kriegt man überhaupt nicht. Das heißt, auch Staatsanwaltschaften, wenn die eine Straftat sehen, die müssen zu den Plattformen hingehen, zu Facebook, zu Twitter und sagen, bitte gebt uns die Daten der Person, die hier diese Straftat begangen hat. Und dann sagen Facebook und Twitter,
bitte bleiben Sie in der Leitung, Sie werden gleich verbunden. Sie haben nicht mal einen Ansprechpartner.
Heute vielleicht, morgen nicht. Wir finden, das ist ein gravierender Fall. Okay, hier, Sie bekommen die Identität. Wir finden, das ist nicht ein gravierender Fall. Sie bekommen die Identität nicht. Wir sind an einem Punkt, wo die Plattformen bestimmen, in welchen Fällen unsere Strafverfolgungsbehörden Strafverfolgung betreiben können oder nicht. Und da muss ich leider sagen, das geht nicht. Und deswegen, unser Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man sich eben mit irgendwas verifiziert, zum Beispiel mit der Telefonnummer, wo man dann sagen kann, bräuchte man dann einen Richtervorbehalt. Also da müsste ein Richter sagen, dass man die Hürde schön hochsetzt. Okay, hier darf sich die Staatsanwaltschaft eben die Telefonnummer holen und dann die Identität holen. Also nicht jeder Polizist und auch nicht jeder Staatsanwalt, sondern zum Beispiel mit einem Richtervorbehalt. Also dass man da die Höhen hochsetzt, aber dass es eine Form von Identifizierung im Netz gibt.
Mit Blick auf die Uhr, Herr Müller.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Sie beschreiben ja genau meinen Alltag als Verfassungsschützer. Mhm. Ich habe einen Extremisten, der sich weit über die Grenzen hinaus begibt und ich muss ihn identifizieren. Es gibt aber Mechanismen. Es ist ja unser Land, das sind unsere Regeln und das kann auch europaweit gelten. Und ich bin bei Ihnen. Die Hürde muss hochgehangen werden. Nicht wir entscheiden das, nicht ich als Verfassungsschutzchef entscheide, ob ich das Kennzeichen kenne. Jeder, der sich ein Handy kauft, hat eine Nummer, muss einen Ausweis hinterlegen. Der Richter entscheidet, ob wir das dürfen. Wir müssen nur die Großen zwingen, wenn sie ihre Angebote in unserem Land anbieten wollen. Das ist das Standortprinzip, so nenne ich das. Da, wo an dem Standort, wo ich Leistungen erbringe, müssen auch die Regeln gelten. Also Facebook muss gezwungen werden, wenn Facebook seine Leistung hier erbringen will oder Telegram, muss es diese Hinterlegung der Daten geben mit einer sehr hohen Schwelle, wo der Staat zugreifen kann, also der Schutz vor dem Überwachungsstaat. Wir wissen also gerade, wie es geht. Jetzt müssen wir nur noch die Mehrheit dafür erzielen in der Politik und das umsetzen. Das ist nicht so schwierig.
Klingt trotzdem nach einem dicken Brett. Wir sind schon am Ende dieser Diskussionsrunde. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen hier bedanken auf dem Podium. Das war die Runde Zersetzt, das Netz, die Demokratie im Forum Frauenkirche. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stiftung Frauenkirche Dresden, der Sächsischen Zeitung und Deutschlandfunk Kultur. Und auf dem Podium waren Wiebke Sahin-Schwarzweller, die Bürgermeisterin der Stadt Zossen, Jörg Müller, er ist der Verfassungsschutzchef von Brandenburg, Annalena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von Hate Aid und Dr. Stefan Ulrich, Leiter der Forschungsgruppe Verantwortung und das Internet der Dinge vom Weizenbaum-Institut der Technischen Universität in Berlin. Ich bedanke mich bei Ihnen allen und gebe noch ein kurzes Zitat mit der Publizistin Ingrid Brodnik, die sehr viel gearbeitet hat über das Internet, die uns allen mit auf den Weg gibt, Wir müssen unser Verteidigungspotenzial entwickeln, um nicht denen im Netz zu helfen, die am lautesten schreien. Vielleicht gehen wir mit diesem Fazit heute aus dieser Sendung. Herzlichen Dank und vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Alexandra Gerlach.